Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Solloch. Guten Tag. Ijoma Alexander Mangold ist in dieser Stunde unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Mangold.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
So haben Sie sich jedenfalls als Junge immer am Telefon gemeldet. Ijoma Alexander Mangold in der Hoffnung, mit dem weithin akzeptierten Mittelnamen Alexander die Exotik des ersten Vornamens Ijoma abmildern zu können. Aber irgendwie hat sich dann doch am Ende Ijoma durchgesetzt und Alexander ist irgendwo verschwunden, oder?
Ja, ich musste mich resigniert in diese Situation fügen. Nein, als Kind, glaube ich, war mein erster Vorname für mich schon eine Last. Und da ich diesen zweiten, sehr klaren, einfachen, allgemein bekannten deutschen Vornamen hatte, dachte ich, wenn ich den stärker in Stellung bringe, dann kann ich gewissermaßen mich selber der Normalität angleichen.
Teilen Sie denn mittlerweile die Einschätzung, die offenbar damals schon viele in Ihrer Umgebung hatten, Ijoma passt doch einfach auch besser zu dir als Name?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber eine Sache musste ich einsehen. Ein exotischer Vorname ist auf ganzer Strecke ein Vorteil. Denn die Leute müssen sich konzentrieren, dann prägen sich den Namen gleich besser ein, verbinden damit eine Geschichte. Der Name verrät quasi auch mehr schon über seinen Träger. Also in Wahrheit kann ich mich nicht beschweren.
Aber Sie müssen ihn immer buchstabieren.
Man muss ihn immer buchstabieren, das ist richtig. Aber im Grunde, wir sind ja eine narzisstische Gesellschaft, ist ja auch alles von Vorteil, wenn Sie die Umwelt dazu bringen, sich mehr mit Ihnen selber beschäftigen zu müssen. Und da hilft so ein Name schon.
Mit dieser Geschichte um den teilweise exotischen, teilweise ganz gewöhnlichen Namen beginnen Sie Ihr autobiografisches Buch, das jetzt bei Rowohlt erscheint. Das deutsche Krokodil, meine Geschichte heißt es. Und was ist das nun für eine Geschichte? Nicht eigentlich die Geschichte, wie Ijoma Mangold einer der bekanntesten, interessantesten, gedankenvollsten deutschen Literaturkritiker wurde, wenn sich auch Bruchstücke dieser Geschichte immer mal wieder zu erkennen geben, sondern die Geschichte eines Jungen, eines Schülers, eines Heranwachsenden, eines jungen Mannes, dem, obwohl oder gerade weil seine Hautfarbe nicht so weiß ist wie die der meisten anderen Menschen in Deutschland, zunächst nichts wichtiger ist, als überhaupt nicht aufzufallen, der aber irgendwann der Tatsache nicht mehr ausweichen kann, dass es da noch einen Vater gibt und eine Familie in Nigeria und lernen muss, sich dazu irgendwie zu verhalten. Alles in allem, ein Literaturkritiker legt selbst ein bedeutendes Stück Literatur vor. Ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen und Sie fragen, wie hymnisch Sie dieses Buch besprechen würden. Wüssten Sie
ich würde
denn,
Superlative empfehlen.
Ja gut, aber Superlative gibt es ja auch im Negativen.
Wüssten Sie denn, daran habe ich nicht gedacht.
Ja. Und das macht ja dann oft in der Kritik besonders viel Spaß. Wüssten Sie denn einen Ansatz, wie Sie es verreißen könnten? Man kennt doch seine Schwächen immer selbst am besten.
Es gibt, glaube ich, eine kleine Schwäche, aber die verrate ich Ihnen nicht.
Muss man die jetzt auch noch finden? Wahn, überall Wahn. Warum dieser Musikwunsch aus Wagners Meistersingern?
Ich bin großer Freund von Wagner, seiner Musik wie seiner Libretti. Als 15-Jähriger begann diese Faszination schon zu wirken. Und dieses Wahn, überall Wahn, das ist auch ein Motiv, das in meinem eigenen Buch eine Rolle spielt, weshalb es als Motto dem deutschen Krokodil vorangestellt ist, weil ich beim Schreiben über mich selbst und über mein eigenes Leben festgestellt hatte, wie vieles ich nicht wusste oder in wie starkem Maße ich mich auch Wahnideen über meine eigene Biografie hingegeben habe. Aber es ist natürlich schon auch der Wahn, den andere in der Welt haben. Also es gibt den Wahn ja auf allen Ebenen, als die Selbsttäuschung, aber natürlich auch als die Täuschung der anderen, die man auch durchschauen oder beobachten oder einordnen kann. Ja,
vielleicht auch als Lebenselixier, etwas, was Bewegung bringt ins Leben.
Oh ja, das ist sehr wahr. Vermutlich sind die Dinge, die uns überhaupt erst so richtig heiß machen und ins Laufen bringen, irgendwie immer wahnhafter Natur. Und ich würde ja jemanden vollständig verstehen, der sagt, er möchte nicht ohne Götter leben, auch wenn ihm klar ist, dass die Götter nur ein Wahn sind. Aber eben, ich glaube, so sagt man im Deutschen ja auch, ein schöner Wahn.
Wie das geschah.
Thomas Stewart sang den Wahnmonolog aus Richard Wagners Meistersingern von Nürnberg. Sie hörten einen Ausschnitt, in dem der Bariton begleitet wurde vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Rafał Kubelik. Und das war ein Wunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte auf NDR Kultur des Literaturkritikers Ijoma Mangold. Sie haben sich als junger Mensch immer darum bemüht, nicht aufzufallen, sind es aber dann wohl doch mit Ihrer sehr früh sich entfaltenden Liebe zu Wagner, Sie haben sie gerade angesprochen, zur nicht zeitgenössischen Musik überhaupt, auch zur Literatur. Welche Rolle spielt denn im Allgemeinen der Wahn in Ihrem Leben, in Ihrem bisherigen Leben, muss man sagen. Denn wenn Sie auch Ihr erstes autobiografisches Buch jetzt vorlegen, man weiß ja nicht, wie viele noch folgen, sind Sie ja doch erst 46.
Ja, Mitte des Lebens. Mit Glück habe ich nur noch die zweite Hälfte jetzt vor mir. Welche Rolle spielt der Wahn? Na, ich kann in dem Fall wirklich auch nur mit einem mir wichtigen Motiv aus meinem Buch auch antworten. Und das hat viel mit dieser Sehnsucht des Kindes nach Normalität zu tun. Mein Vater kam aus Nigeria, der hat in Heidelberg Medizin studiert und ist zurückgegangen nach Nigeria, als ich 2 Jahre alt war. So ist das ist quasi die Erzählung, mit der ich aufgewachsen bin, von der ich aber heute gar nicht mehr genau sagen kann, woher ich sie habe. Richtig ist, und das habe ich aber erst im Laufe des Schreibens herausgefunden, dass ich deutlich jünger war, als mein Vater nach Nigeria zurückgegangen ist. Vermutlich 9 oder 10 Monate. Auch alle Fotos, in denen mein Vater mich auf dem Arm trägt, sind solche, wo ich erkennbar noch nicht 1 Jahr alt bin.
Jetzt müsste man sagen Spoiler-Alarm, denn das ist ja sozusagen etwas, was Sie erst gegen Ende des Buches auflösen, nicht wahr?
Sie haben völlig recht.
Die Spannung ist weg.
Die Spannung ist weg, aber, aber das ist nun tatsächlich eines dieser Hauptmotive des Wahns. Warum trägt jemand eine Geschichte über sich selbst sein halbes Leben lang mit herum, die irgendwie nicht wirklich passt? Und das merkte ich eigentlich schon sehr viel früher, dass das mit den 2 Jahren nicht ganz so stimmen konnte. Ich bin aber trotzdem immer bei dieser Version geblieben, vermutlich weil es mir so wichtig war, das Moment der Stabilität oder der Normalität, Vater, Mutter, Kind, möglichst lange aufrechtzuerhalten.
Seit einigen Jahren leiten Sie das Literaturressort der Wochenzeitung Die Zeit. Vorher haben Sie lange für das Feuilleton der Süddeutschen geschrieben. Nun also erscheint Ihr erstes Buch, Das deutsche Krokodil. Welche Not war es in Ihnen, die die Notwendigkeit schuf, dieses Buch zu schreiben?
Ja, ein klassischer Topos natürlich. Bücher sollten aus einer Not, einer Notwendigkeit heraus entstehen.
Und, sonst macht es dem Leser ja keinen Spaß,
sonst wenn
er eine Not beim Autor erahnt.
Genau, beim deutschen Krokodil könnte man meinen, es liegt auch so völlig auf der Hand. Das ist so ein existenzielles Thema, eine Selbstbefragung.
Ja
da hat der Mangold sich was von der Seele geschrieben.
Ja.
Es ist aber nicht die Entstehung, es ist nicht die wahre Entstehung. Ich hatte vor 3 Jahren ein Sabbatical in den USA, Gastprofessur in der Washington University in St. Louis, da hatte ich nicht sehr viel zu tun. Ich wusste also, ich habe einen langen Zeitraum, 3 Monate, wo ich zum ersten Mal nach 15 Jahren Festanstellung wirklich viel freie Zeit habe, die nicht reguliert oder nicht strukturiert ist. Und ich hatte immer schon oder schon länger das Bedürfnis, mal zu schauen, ob es neben dem journalistischen Schreiben für mich auch eine andere Möglichkeit des freieren Schreibens geben könnte. Und so saß ich tatsächlich im Mittleren Westen, schlug in so einem netten Café, das Kajak-Café, ich denke heute noch voller Rührung und Freude daran zurück. Drumherum saßen auch alle Leute mit ihren Laptops. Man hatte also so eine Gemeinschaft, ohne mit denen kommunizieren zu müssen. Ich schlug den Laptop auf, machte eine Textdatei auf und dachte so, jetzt hast du 3 Monate und wirst hier jeden Tag mindestens 5 Stunden sitzen und etwas schreiben, damit du herausfindest, wie ein freieres Schreiben für dich aussehen könnte. Problem, man muss ja über etwas schreiben. Also dachte ich, naja, ich bin ja ein sehr nostalgischer Typ und namentlich nach dem Tod meiner Mutter starb 2010, stellte ich fest, dass sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen, die ich vorher völlig vergessen hatte, zurückkamen, ins Gedächtnis zurückkamen. Und ich stellte aber fest, wenn ich mir überlegte, wenn ein Leser das jetzt liest, wurde mir plötzlich klar, ja, der wird sich die ganze Zeit nur fragen, da ist immer von der Mutter die Rede, aber wo ist denn der Vater? Also musste ich, wenn das ein Text werden sollte, der auch nicht nur für mich selber geschrieben war, klären, wo der Vater ist, was aber gar nicht so meine Absicht war. Also holte ich aus, ja, mein Vater ist Nigerianer, hat Medizin studiert in Heidelberg, als ich 2 Jahre alt war, ging er zurück nach Nigeria. Und während ich das schrieb, eigentlich nur, um meine Heidelberger Idyllen für den Leser ordentlich einzusortieren, ging mir auf, okay, klar, das ist natürlich das eigentliche Buch.
Also zunächst einmal beschäftigten Sie sich mit Ihrem Vater eigentlich nur für den Leser, nicht für sich selbst?
Ja, tatsächlich, ja.
Also sehr leserfreundlich gedacht.
Auch das wieder irgendwie wahnhaft, oder? Im Rückblick ist es mir auch schleierhaft, dass ich anfange, ein Buch über meine Mutter zu schreiben und nicht daran denke, dass es vielleicht das Buch über den abwesenden Vater ist, das eigentlich den Plot vorantreibt.
Wobei man ja sagen muss, dass Sie zumindest zunächst gar nicht über Ihre Mutter schreiben oder über sich, sondern über die Mutter des Jungen und über den Jungen.
Ja.
Es dauert eine Weile, bis Sie,
ich zum Ich komme.
Genau, bis Sie Ich sagen können oder Ich sagen wollen.
Ja.
Entweder passiert Ihnen das oder es ist eine bewusste literarische Entscheidung.
Die Entscheidung war schon bewusst, aber in dem Sinne, dass ich merkte, wenn ich diese Kindheitsjahre in der 3. Person Präsens erzähle, fühle ich mich viel freier und freimütiger, auch Schambesetztes oder Peinliches aufzuschreiben. Aber es gab auch noch den anderen Grund, dass dieser Junge, der ich mal war, vor 40 Jahren, mir natürlich auch in gewisser Weise ganz ferngerückt ist.
Wer oder was ist eigentlich in Ihrem Leben dieses deutsche Krokodil, fragt man sich natürlich als Leser zunächst einmal. Da ist zum einen das Krokodil aus Ebenholz auf dem Fenstersims in der Heidelberger Wohnung, in der Sie als Kind und Jugendlicher zusammen mit Ihrer Mutter gelebt haben, das Sie überhaupt nicht mochten, weil es Sie irgendwie zu drängen schien, geradezu sich mit Afrika jetzt endlich mal zu beschäftigen und also mit Ihrem nigerianischen Vater. Aber weder auf Afrika noch auf Ihren Vater wollten Sie damals irgendeinen Gedanken verwenden. Und dann ist da das deutsche Krokodil, die ab... Ich musste das nachlesen. Sie wissen das natürlich, die ab 1940 gebaute Elektrolok der Reichsbahn, die in Ihrem, wie Sie schreiben, damals wichtigsten Buch, dem Märklin-Katalog, auftauchte und die für Sie offenbar bis heute wichtig ist, diese Lokomotive, oder einfach nur als Metapher?
Die Lokomotive spielte nur, jetzt ist sie nur noch zur Metapher geworden. Sie spielte damals in meiner Kindheit eine große Rolle, weil es die stärkste und längste Maschine ist das Schweizer Krokodil. Auch eine Güterlokomotive, sehr lang und sehr grün. Und das war eigentlich mein innigster Wunsch für Weihnachten. Ich hatte sehr viele Märklin-Lokomotiven, aber das Schweizer Krokodil war schon sehr, sehr teuer. Also schrieb ich auf den Wunschzettel, das deutsche Krokodil, das ähnlich aussieht wie das Schweizer, aber nicht ganz so lang ist. Diese Erinnerung kam mir aber erst wieder, als ich jetzt darüber schrieb und feststellte, welche Bewandtnis es mit diesem anderen Krokodil hatte, von dem Sie gerade sprachen, nämlich ein... Das hatte eine Freundin meiner Mutter ihr mal geschenkt. Das hatte gar nichts mit meinem Vater zu tun. Eine Freundin meiner Mutter, die, glaube ich, in der Entwicklungshilfe gearbeitet hatte und aus Afrika so als Souvenir mitbrachte, ein aus schwarzem Ebenholz geschnitztes Krokodil. Und das stand bei uns auf dem Fenstersims. Und als ich so 6 oder 7 Jahre alt war, hatte ich mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass bei mir manches nicht stimmt und nicht manches, genau 2 Dinge einfach nicht stimmen. Ich sehe anders aus als alle anderen und ich wachse nur mit meiner Mutter auf und es gibt keinen Vater. Beides 2 eklatante Abweichungssignale. Und mit 6 oder 7 Jahren hatte ich aber längst festgestellt, es läuft alles super gut. Die Leute wundern sich überhaupt nicht, die behandeln dich wie jeden anderen. Ist alles wunderbar. Nur, dass dieses Krokodil auf unserem Fenstersims steht. Das, dachte ich, das ist jetzt wirklich, das muss nicht sein. Das ist, da könnte man sich gleich selber anzeigen. Das ist ja wie so ein rauchender Colt am Ort der Tat. Dieses Krokodil, so schien mir als Kind, weist darauf hin, dass unser Haushalt etwas mit Afrika zu tun hat. Und dann hatte ich die Angst, wenn meine Freunde zu Besuch kommen und sehen das Krokodil, dass es ihnen dann wie Schuppen von den Augen fällt. Ach, der E-Drummer ist ja gar kein Deutscher. Und die Erleichterung war dann festzustellen, die Freunde kamen, sie sahen das Krokodil und wollten wahnsinnig gerne damit spielen, aber sie machten keinerlei Rückschlüsse.
Es hätte ihnen ja mal runterfallen können, das Krokodil. Aber
oh, es war sehr massiv.
Okay, gut, hätte auch nichts genutzt.
Hätte nicht geholfen.
Der Pianist Ondras Schiff, der Cellist Miklos Pereni und die Geigerin Yuko Shiokawa spielten das Notturno für Klavier, Violine und Violoncello S-Dur von Franz Schubert, Deutschverzeichnis 897. Das war ein Ausschnitt, gewissermaßen legitimiert durch die Worte unseres Gastes Ijoma Mangold. Bis Minute 4 dieses Stücks habe man alles Wesentliche mitbekommen. Was ist denn für Sie das Wesentliche an diesem Stück?
Mozart schafft es, in Moll was Lustiges zu komponieren und Schubert in Dur was Trauriges. Und diese Schubert-Melodien sind so ergreifend und sie sind so kunstvoll und gleichzeitig aber auch wieder nah hin zum Volksliedhaften, dass ich mich dem immer gar nicht verschließen kann. Ich bin selber in meiner musikalischen Entwicklung eher immer so vom ganz großen Wagner-Orchester gekommen und habe lange gebraucht, die Welt der Kammermusik mir zu erschließen. Und der Türöffner dafür war auf jeden Fall Schubert, ja.
Was ist nun also das Wesentliche Ihrer Lebensgeschichte, die Sie in Ihrem Buch »Das deutsche Krokodil« in Nuancen zumindest erzählen? Geboren wurden Sie 1971 in Heidelberg, wo Sie auch aufgewachsen sind, mit Ihrer Mutter, einer gebürtigen Schlesierin, nicht mit Ihrem Vater, einem Nigerianer. Wie kann man denn die Liebesgeschichte Ihrer Eltern nacherzählen? Ist es überhaupt eine Liebesgeschichte, das, was wir so unter Liebesgeschichte verstehen?
Ich glaube schon. Aber das Erstaunliche ist ja auch, wie wenig man die Menschen, die einem mit die Nächsten sind, kennt. Meine Mutter war eine sehr unkonventionelle Frau. Sie hatte auf jeden Fall irgendetwas mit Afrika. Das kann man das zeitgeschichtlich einordnen. Meine Mutter ist Jahrgang 1939, das heißt, als sie ein bewusster, denkender Mensch wurde, da lag der Nationalsozialismus gerade hinter ihr. Mag ihre sehr weltzugewandte, kosmopolitische Ausrichtung eine Reaktion drauf gewesen sein. Meine Mutter hat in frühen Jahren bei der Kirche gearbeitet. Und dieses Christentum war immer auch ein politisches, ein zugewandtes, auf andere Länder auch ausgerichtetes. So, das sind aber alles so Spekulationen. Fakt ist, sie lernten sich kennen in Heidelberg und Nein, meine Mutter, glaube ich, hat meinen Vater sehr geliebt, auch wenn von Anfang klar war, dass mein Vater zurückgehen würde nach dem Studium. Und zwar, in Nigeria ist die Gesellschaft sehr organisiert vom Dorf her. Selbst die Menschen, die in den Großstädten wohnen, empfinden sich als die Abkömmlinge ihres Dorfes. Und das Dorf Amucha, aus dem mein Vater stammt, hat ihn unterstützt, auch finanziell unterstützt, damit er in Deutschland Medizin studieren konnte. Folglich war es auch für ihn dann die Verpflichtung, nach dem abgeschlossenen Studium das zurückzugeben an sein Land, an sein Dorf. Und das war wohl von Anfang an auch klar, sodass meine Mutter auch wusste, wenn sie mit meinem Vater ein Kind hat, dann wird dieser Vater irgendwann in Nigeria sein. Und meine Mutter wusste ebenso, dass sie nicht in Afrika leben will, sondern hier in Deutschland.
Kann sie vielleicht doch gehofft haben, dass wenn das Kind erst einmal da ist, er vielleicht doch bleiben würde?
Ja, vielleicht. Ich vermute aber eher was anderes. Ich glaube, meine Mutter fand die Vorstellung, alleine ein Kind großzuziehen, gerade verlockend. Auch diese eine Liebe, die dann an einem ganz anderen Ort ist, diese hat ja so eine gewisse tragische Dimension, aber dadurch ja auch eine gewisse Erhabenheit. Aber, Herr Solloch, das ist alles Spekulation. Ich weiß es nicht.
Sie müssen viel spekulieren, das haben Sie ja gerade auch schon angesprochen. Spät im Buch erfahren wir, dass Sie Ihren Vater tatsächlich noch kennengelernt haben mit 22 und noch später, dass in dieser Geschichte zwischen Ihrem Vater und Ihrer Mutter eben doch manches anders war, als Sie es 4 Jahrzehnte lang gewusst zu haben glaubten oder es sich vielleicht auch zurechtgelegt haben. Sie haben dieses Geheimnis ja gerade schon gelüftet und man muss
ärgerlicherweise.
Nein, man muss nochmal sagen, es ist nicht dieses Geheimnis, um dessen Willen man dieses Buch lesen sollte. Also die Vermutung war immer, dass Ihr Vater, bis Sie 2 waren, bei Ihnen war. Tatsächlich muss er die Familie wohl schon früher verlassen haben und aber trotzdem nur 5 Stunden entfernt gelebt haben in Bochum.
Ja, auch hier wieder die Macht des Dorfes, von dem wir eben gesprochen haben. Das Dorf merkte plötzlich, dass der Osorumbe Esebulke, der Name meines Vaters, das Osorumbe Esebulke, der junge, geniale Medizinstudent, den sie nach Deutschland geschickt haben, dass es eigentlich langsam mal Zeit wäre, dass der verheiratet wird. Und vermutlich ahnten sie, dass er mit einer Deutschen ein Kind gezeugt hatte. Und dann haben sie tatsächlich das gemacht, was in Nigeria aber bis heute noch völlig üblich ist. Sie haben einfach eine Ehe arrangiert. Das heißt, sie haben in Abwesenheit meines Vaters eine standesgemäße Ehefrau für ihn ausgesucht. Joyce, ich kenne sie, ich liebe sie, eine ganz tolle Frau. Und das Dorf hat Joyce nach Deutschland geschickt, nach Bochum, wo mein Vater dann später sein Facharzt für Kinderchirurgie gemacht hat. Und während ich mit meiner Mutter in Heidelberg war, war mein Vater dann tatsächlich mit Joyce in Bochum und ich habe einige Halbgeschwister, die jetzt sauer wären, wenn ich sie Halbgeschwister nenne, weil ich darf sie nur Schwester nennen und sie sind auch ganz hinreißende Schwestern und die wurden nämlich auch, zumindest die älteste Ikone, wurde dann auch in Bochum gezeugt und zur Welt gebracht.
Was hat denn diese Entdeckung nun mit Ihnen gemacht? Hat das irgendwie Groll bei Ihnen ausgelöst, dass Sie sich sagten, er hätte doch dann aber auch mal vorbeischauen können, wenn er da in Bochum 5 Zugstunden entfernt ohnehin war?
Nee, gar nicht. Und das liegt zum einen daran, dass ich irgendwie immer glaube, dass das Leben sehr, es gibt nie ein gerades Leben, es gibt nie ein rational korrektes Leben, sondern das Leben ist irgendwie immer so eine stärkere Macht, dessen Idealen man nicht immer gerecht wird, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Man stolpert über alle Hürden. Da bin ich so katholisch, also ich habe so ein starkes Sündenbewusstsein, aber Sünden nicht im protestantischen Sinne, dass man mich damit quäle, sondern eben im katholischen Sinne, dass das zur Condition humaine gehört. Und dafür gibt es dann aber auch die, ich bin nicht katholisch getauft, aber so vom Temperament, von meiner Mentalität habe ich dieses katholische Verständnis für die Gebrochenheit des Menschen. Und darin liegt irgendwie auch seine Vitalität. Das heißt, nee, es war nicht schön unbedingt, es so zu wissen und es auf diese Art zu erfahren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Mensch in einer Situation sich dann überfordert fühlt und nicht beides auf die Reihe kriegt. Ich würde sagen, kein Grimm, kein Groll. Wenn jetzt hier im Studio ein Psychoanalytiker anwesend wäre, würde der möglicherweise behaupten, der das verdrängte, Herr Mangold, nur. Keine Ahnung, gehört ja zum Wesen der Verdrängung dazu, dass man es nicht weiß.
Dieses Buch, Ijoma Mangold, ist vieles. Es ist neben all den all dem Autobiografischen auch ein unheimlich witziger Schulroman mit sehr viel Identifikationspotenzial für sehr viele Leser, finde ich. Und es ist die Geschichte, das ist ja auch schon angeklungen, einer Liebe von Mutter und Sohn, einem Sohn, der es lernen musste, seine Mutter nicht peinlich zu finden. Darüber wollen wir gleich vertieft sprechen nach Musik von Gioachino Rossini. Wir hören die Nummer 8 aus seinem Stabat Mater. Was finden Sie an dieser Musik so erhebend?
Rossini ist ja berühmt dafür, dass er irgendwann das Komponieren an den Nagel gehängt hat, um sich ganz und gar dem Kochen zuzuwenden. Diese Sinnlichkeit und Delikatesse von Rossini, die zeichnet ihn als Komponist auch immer schon aus. Und deswegen finde ich es aber wahnsinnig spannend, wenn wir ihn plötzlich in einem ganz anderen Genre der geistlichen Musik erleben. Das Stabat Mater finde ich in einem religiösen Sinne ergreifend und erhebend. Aber trotzdem habe ich noch den ganzen Belcanto, die schönen Melodien, das Sangbare, habe ich da trotzdem auch drin.
Inflammatus et accensus, die Nummer 8 aus Rossinis Stabat Mater. Sie hörten die Sopranistin Barbara Frittoli, begleitet vom Niederländischen Rundfunkchor und dem Konzertgebauorchester unter der Leitung von Ricardo Chailly. Auch das ein Wunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte auf NDR Kultur, des Literaturkritikers und Buchautors Ijoma Mangold. Ist mit Ihrem Beruf eigentlich die Forderung oder immerhin der Wunsch Ihrer Mutter erfüllt? Es muss auch schwarze Anwälte, Ärzte, Politiker geben, nicht immer nur Entertainer und Sportler. Die Frage ist, worunter fällt das eigentlich, Literaturkritik?
Bin ich Entertainer oder bin ich was Seriöses?
Genau. Haben Sie eine Antwort oder was war die Antwort Ihrer Mutter?
Was wäre die Antwort meiner Mutter? Ja. Meine Mutter, weil wir finanziell uns das Wasser immer bis zum Hals stand und meine Mutter zwar Bücher liebte, aber meine Mutter sagt immer, Junge, studier doch Jura, dann hast du mal nicht so viele Geldprobleme wie deine Mutter, das macht doch keinen Spaß. Und tatsächlich habe ich mein Leben schon auch immer, also ich bin relativ so, wie sagt man, sekuritätsbewusst. Also ich mache nicht leichtfertig Schulden, ich sorge dafür, dass ich finanziell solide immer dastehe. Und das ist, glaube ich, eine Reaktion auf diese Kindheitserfahrung. Ich bin aber nicht dem Rat meiner Mutter gefolgt, jetzt einfach nur so einen ganz klaren Weg einzuschlagen, wo man sicher sein kann, dass man danach halbwegs wohlhabend ist, nämlich Jura zu studieren.
Also Ihre Hautfarbe hat keine Rolle gespielt bei der Berufswahl?
Nee, ich kann, glaube nicht, dass bei irgendwie diesen großen biografischen Entscheidungen die Hautfarbe jene Rolle gespielt hätte. Und zwar nicht nur für mich nicht, sondern ich würde auch sagen, nie für mein Gegenüber. Das mag sich jetzt so ändern, weil wir über diese Themen viel bewusster nachdenken und sie auch die Policy, wie man glaube ich sagt, viel stärker bestimmen. Aber da bin ich so knapp noch davor generationell, als ich nach meinem Studium mit dem Beruf anfing, erst noch als Redakteur bei der Berliner Zeitung, das war 99, 2000, da machte noch keiner Diversity Policy. Ich glaube, meine Hautfarbe hat die Leute, natürlich, man ist dann, fällt immer auf und die Leute interessieren sich dann für deine Geschichte, das finde ich auch sehr schön. Aber ich glaube nicht, dass es im eigentlich biografischen Sinne je zu irgendeiner Weichenstellung im Guten oder Schlechten geführt hätte.
Aber als Ihnen Ihre Mutter solche Sachen sagte, wollten Sie, der Heranwachsende, davon überhaupt nichts wissen. Haben alle Gespräche über Afrika, über die Rassenkonflikte, über die eigene Herkunft durch Passivität, wie Sie schreiben, blockiert. Können Sie heute sagen, wovon Sie sich bedroht fühlten?
Ich glaube schon vom Anderssein. Ich glaube schon. Nein, vom Anderssein, ja klar. Ja.
Also diesem Gefühl, aus einer Normalität, aus einer beruhigenden, besänftigenden Normalität herausgerissen zu werden.
Ja.
Da war natürlich Ihre Mutter eine glänzende Kandidatin, sie herauszureißen. Eine irgendwie, als Leser denkt man, das bewundernswerte Frau oder eindrucksvolle Frau, die aber dem jungen Ijoma ganz lange sehr peinlich gewesen zu sein schien, ihm irgendwie irregulär erschien. Sie achtete die Ordnung der Dinge nicht und überhaupt keinen Führerschein zu haben, folgerichtig auch kein Auto, immerzu alle Leute zum Kommunizieren aufzufordern, dann noch sich einen Nigerianer zum Vater ihres Kindes zu wählen. Auf solche verrückten Dinge konnte nur die Mutter kommen, so die Wahrnehmung des Jungen. Gab es denn irgendeine schlimme Erfahrung, die das Leid an der Mutter begründete? Oder war es immer nur, oder was heißt nur, das reicht ja schon, die Erwartung, dass diese schlimme Erfahrung schon noch kommen werde?
Letzteres. Ja, letzteres. Meine Mutter war eine ganz präsente, starke, liebende Mutter, aber das interessiert einen als Kind nicht. Die Liebe einer Mutter findet man als Kind eher lästig, auf jeden Fall völlig selbstverständlich. Ja, was denn sonst? Was soll die denn sonst mit ihrem Sohn machen, außer ihn lieben? Ist doch klar. Aber ansonsten war sie so unkonventionell, dass ich immer dachte, wir fallen ja aus allem raus.
Die erwarteten schlechten Erfahrungen sind dann ausgeblieben. Das hat dann sozusagen ihnen geholfen, ein entspanntes Verhältnis zu ihrer Mutter zu finden. Das heißt, es waren letztlich ihre Freunde, die dazu beigetragen haben, dass sie selbst auch ihre Mutter ganz gut finden konnten.
Ja, irgendwann so, keine Ahnung, in der Pubertät, glaube ich, fing das so an, 14, 15.
Da war die dann cool.
Ja, da meine Freunde immer sagten, wow, deine Mutter, die ist ja lässig, mit der kann man sich ja richtig unterhalten, die nimmt einen ja ernst. Ja, das war sehr erleichternd zu sehen.
Das ist ja überhaupt eines der ganz wichtigen Themen in diesem Buch, finde ich, bei dem es sich eben zu Teilen auch um einen Schulroman handelt. Ja. Also der ständige und extrem anstrengende Kampf junger Menschen um Auf- und Abstieg in der sozialen Hierarchie eines Klassenverbundes. Ein Kampf, bei dem es immer darum geht, Punkte im allgemeinen Reputationsspiel einzuheimsen. Das ist heute mit Abstand, also für alle, die das schon ein paar Jahre hinter sich haben, die Schulzeit extrem lustig zu lesen. Aber man lacht sicherlich auch deshalb so befreit auf, weil man eben erleichtert ist, dass diese schlimmen Jahre vorbei sind. Denn wenn wir ehrlich sind, es sind doch schlimme Jahre.
Gesellschaft ist immer total hierarchisch und es sind minimalste Details, die die feinen Unterschiede markieren. Und das zu beobachten, ist die menschliche Komödie.
Insofern sind es tolle Jahre, man möchte nur nicht mittendrin stecken.
Das ist richtig und meine Schule war krass distinktionsbewusst. Es gab eine so klar definierte Hierarchie, eine Pyramide der Bedeutung und diese Pyramide erschien mir zumindest als ewig bestehend. Und dann gab es aber doch immer wieder Momente, wo ich feststellte, oh, jetzt habe ich selber eine andere Stufe erreicht in dieser Hierarchie und da war ich völlig verblüfft, wie kann das denn sein? Es ist interessant, was entschied über die gesellschaftliche Geltung oder die gesellschaftliche Stellung? Gewiss Schönheit, dann aber auch Coolness oder Lässigkeit oder Eigensinnigkeit. Das war durchaus auch eine Tugend, ein Wert, mit dem man Anerkennung auf dem Schulhof finden konnte.
Ja, aber interessant ist, dass Coolness ja eigentlich nicht messbar ist, sondern immer entschieden wird von Leuten. Das heißt, man kann Theater spielen, Theater machen und dabei super uncool sein. Was sind denn das für Streber? Ja. Oder man kann eben dadurch, und so war es ja offenbar bei Ihnen, die Peer Group sozusagen bilden.
Ja, ich war immer so im Mittelfeld gesellschaftlich gewesen, bis ich in die Theater AG eintrat und aus irgendeinem Grund, ich tat es irgendwie ein Jahr früher als alle meine anderen Altersgenossen. Und plötzlich wurde so in der 10. oder 11. Klasse, war die Theater AG total angesagt. Und die Granden von der Spitze der Pyramide traten nun in die Theater AG ein. Und da war ich ja schon und hatte deswegen auch schon die Hauptrolle gespielt und galt etwas. Und das führte zu einem atemberaubenden gesellschaftlichen Aufstieg meiner Person innerhalb der Schule, der mir den Atem zumindest verschlug. Denn damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Vermutlich war mein Weltbild als Kind zu konservativ. Ich dachte immer, es verändert sich gar nichts. Aber die Wahrheit ist, dass die Gesellschaft mobiler ist, als man das glaubt.
Juma Mangold, Sie haben sich Musik aus dem Film Sprich mit ihr von Pedro Almodóvar gewünscht. Kukurukuku Paloma. Warum dieser Wunsch?
Ja, Almodóvar ist nach Fellini oder mit Fellini mein Lieblingsfilmregisseur. Und er ist ein großer Meister des Melodrams. Und deswegen ist auch die Musik, die er seinen Film unterlegt, immer sehr melodramatisch und ich kann kaum einen Almodóvar-Film sehen, ohne zu weinen. Aber sind
Sie auch ein Melodramatiker?
Ich glaube gar nicht, aber ich liebe das Melodram. Vielleicht, weil ich selber zu wenig habe, muss ich es mir in Filmen geben lassen. Oder eben durch Musik wie diesen wunderbar anrührenden Song.
Dicen que por las noches tu alma.
NDR Kultur, Klassik à la carte. Ijoma Mangold hat sich diese Musik aus dem Film Sprich mit ihr, Habla con ella, gewünscht. Cucurucucu Paloma von Tomás Méndez, gesungen von Gaetano Veloso. Seit Ihrer Kindheit, Herr Mangold, werden Sie, so schreiben Sie es jedenfalls in Ihrem Buch, die Labertasche genannt, was einer Sendung wie dieser natürlich sehr zugute kommt. Sie redeten und redeten, um nicht als Ausländer verkannt zu werden, schreiben Sie. Sie redeten, um ihr deutsches Leben. Würden Sie sagen, in Anlehnung an eine Interviewreihe im Zeitmagazin, die Sie selbst mitgestalten, das war Ihre Rettung, reden zu können, über die Sprache zu verfügen?
Ich glaube ja, natürlich ist es eine unbewusste Entscheidung, kein bewusstes Mittel. Als Kind, als Jugendlicher legt man sich davon keine Rechenschaft ab, aber im Rückblick scheint mir das völlig klar. Jedenfalls, wenn Zweifel an meinem Deutschsein aufkommen, weil ich nicht deutsch aussehe, belehrt meine Aussprache jeden Zweifler eines Besseren. Also das könnte gewissermaßen das Psychomodell dahinter sein.
Aber dann stimmt doch, was Ihnen mal ein Bekannter Ihrer Mutter sagte, ein aus Griechenland stammender Chefarzt der Heidelberger Augenklinik. Als nicht Deutscher musst du doppelt so gut wie die anderen sein. Das haben sie mindestens insoweit angenommen, als sie doppelt so viel geredet haben. Und vielleicht auch doppelt so gut.
Das wage ich nicht zu beurteilen, aber ja, ich weiß, als dieser griechische Augenarzt das sagte, er tat es in so einer väterlichen Weise. Also er wollte mir was mit auf den Weg geben. Ich war damals 15 oder 16, glaube ich. Er wollte mir was mitgeben aus seiner Erfahrung als Nicht-Deutscher. Was heißt es, als Nicht-Deutscher unter Deutschen zu leben? Er sagte, glaube ich, sogar wir müssen immer doppelt so gut sein. Und ich dachte darüber lange drüber nach. Es hatte mich irgendwie fasziniert überhaupt, dass er mich so ins Vertrauen zog und dass er uns als eine Gruppe sah, deren Merkmal ist, sich von allen anderen Deutschen zu unterscheiden. Und dann fand ich aber die Aussage auch ein bisschen verblasen, denn der Kerl war in Heidelberg eine Zelebrität, Chef der Augenklinik. Und dann wollte er diese Leistung auch nochmal verdoppeln. Da dachte ich mir, nee, das ist, da klopft er sich vielleicht dann selber zu sehr auf die Schulter. Aber vielleicht hat er doch recht gehabt. Vielleicht hat er doch recht gehabt.
Eigentlich lebt ja der junge Ijoma in der ständigen Erwartung, nicht nur, dass seine Mutter irgendetwas tun könnte, wofür er sich schämen muss, sondern auch in der ständigen Erwartung, Opfer rassistischer Vorkommnisse zu werden, zu denen es aber, wenn ich das richtig sehe, einfach nicht kommen will. Mhm. Liegt das daran, dass Heidelberg so freundlich ist, oder liegt das daran, dass Ijoma so freundlich ist? Keinen Ärger macht.
Ja, genau. Eben so freundlich ist, klingt sehr freundlich. Kein Ärger macht, trifft dieser möglicherweise schon besser. Aber man könnte ja kritisch sagen, ja, der ist halt so ein Opportunist, dass er überall sich durchschlängelt. Und deswegen nie
eins. Sie verwenden den Begriff Überassimilierung. Ja. Sie stellen sich die Frage, war ich überassimiliert?
Ja, mit der Frage habe ich mich oft rumgeschlagen. Eben weil so viele Freunde auch immer sagten, ja, du bist deutscher als jeder Deutsche. Aber was sollte ich denn bitte sehr anderes sein? In der Assimilation, wenn man den Begriff negativ im Sinne eines gesellschaftlichen Opportunismus auffasst, steckt ja die Vorstellung dahinter, dass man etwas, was man ist, verleugnet, um der Umwelt mehr zu gleichen. Aber das traf oder trifft ja auf meinen Fall gar nicht zu. Insofern ist es vielleicht auch so eine etwas gemeine Falle, in die man dann tappen kann, ja, weil es eigentlich nicht ganz fair ist.
Über Nigeria müssen wir noch sprechen. Einen wichtigen Teil Ihres Lebens, ob Sie wollen oder nicht.
Ja.
Und dieses Nigeria führt uns zur nächsten Musik, was man gar nicht meinen sollte. Was hat denn der Rosenkavalier mit Ihnen in Nigeria zu tun?
Ja, ich war 22, als mein Vater mir einen Brief schrieb. Zum ersten Mal bekam ich Post von meinem Vater. Und weil er ein sehr entschiedener und ich glaube auch ganz charismatischer Mann gewesen ist, er ist 2011 gestorben, nahm mir die Dinge gleich in den Griff und sagte, zum einen hast du eine Schwester, die auch in Heidelberg Medizin studiert, die wird sich bei dir melden und dich in München besuchen. Ich studierte damals in München. Und dann werdet ihr möglichst bald zusammen nach Nigeria kommen. So war ich mit 23 dann das erste Mal in Nigeria, und zwar recht lange, 2 Monate. Und das war mir alles sehr, sehr fremd. Die Familie war überschwänglich von der ersten Sekunde an, weil die ja ganz in Blutsbegriffen denken. Meine ganzen Geschwister haben nie gefremdelt mit mir, wie das doch eigentlich, dachte ich, normal wäre, weil wir kennen uns ja noch gar nicht. Nein, weil ich bin ja ihr Bruder. Also
und nicht der Halbbruder.
Und nicht der Halbbruder, ja. Ich bin ja der Bruder. Und also ist es doch klar, dass wir uns lieben. Also es kam mir wahnsinnig viel Liebe immer zu entgegen in Nigeria. Und auch das war mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und gleichzeitig wurde aber auch immer an mir rumgezerrt. Und das mochte ich nicht. Und damit konnte ich nicht gut umgehen. Und ich muss auch sagen, jetzt im Rückblick, ich kann auch verstehen, dass ich damit nicht so gut umgehen konnte. Also simpel gesagt so, in Wahrheit sollte ich verheiratet werden. Mhm. In Wahrheit sollte ich dazu bewegt werden, mein Studium in München zu beenden, es in Nigeria fortzusetzen und so weiter. Und das führte dazu, dass ich mich in diesen 2 Monaten dann doch oft sehr einsam fühlte und mich dann manchmal hineinsteigerte, weil ich generell gerne unter der Dusche singe.
Ah, jetzt kommt der Rosenkavalier.
Und jetzt kommt der Rosenkavalier ins Spiel. Da saß ich dann aber die Stadt, wo mein Vater und seine Familie leben, in der Dusche, wobei man sagen muss, es war keine Dusche, da gibt es nämlich kein fließendes, warmes Wasser. Zumindest deswegen bekommt man immer so einen großen Bottich mit warmem Wasser, sodass man sich mit dem Schwamm wäscht. Und gleichwohl sang ich dabei, und zwar eine Arie aus dem Rosenkavalier, den ich damals wahnsinnig liebte. Und wenn ich so vor mich hintrellerte, dachte ich mir, wenn jetzt durch Zufall jemand draußen vorbeiliefe, der auch den Rosenkavalier kennte, mitten in Nigeria lief der an diesem Haus vorbei und hört über die Mauer hinweg aus diesem Badezimmerfenster jemand die Arie »Es ist ein Traum, kann nicht wirklich sein« singen. dann müsste der doch sofort dieses Haus stürmen und sagen, oh, hier haben sich zwei getroffen und dann wären wir nicht mehr alleine und wir wären alle erlöst und im Zeichen des Rosenkavaliers würde die Welt dann zueinander finden. Ich war einsam und traurig und sang deswegen den Rosenkavalier und hoffte, dass jemand anders ihn auch in dieser fernen Welt noch ebenso mögen würde wie ich selber.
Diana Damrau und Elina Garantscha sangen, hier begleitet von der Staatskapelle Dresden unter Fabio Luisi, das Schlussduett aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss. Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein. Und Ijoma Mangold sang einst mit in einem Waschbottich in der südnigerianischen Stadt Aba. So haben sie immerhin eine neue Familie gefunden, ohne freilich überhaupt danach gesucht zu haben. Und deswegen hat der Leser beim Ausgang des Buchs auch irgendwie das Gefühl, dass die Geschichte bestimmt noch ganz vehement weitergeht. Da ist zum Beispiel ihre jüngste Schwester, ich weiß nicht, wie ich sie richtig ausspreche.
Ijure.
Ja. Eine offenbar sehr charismatische, vielleicht auch exzentrische junge Frau, eine Hutdesignerin, die sie im vergangenen Jahr in Berlin besucht hat. Diesem Buch widmen sie das ganz außerordentlich rasante Schlusskapitel. Und eines steht fest, Ijure dringt fest darauf, dass sie endlich heiraten, und zwar eine Nigerianerin.
Jawohl.
Und sie ist eine sehr überzeugungskräftige Frau. Und der Leser ist sich sicher, sie wird noch eine Frau für sie finden und sie werden eine nigerianische Frau heiraten. Das ist ungefähr die Lehre, die der Leser am Ende des Kapitels zieht. Werden sie ihn enttäuschen?
Ich habe meine Zweifel. Bei allem Respekt vor der Kraft und Energie von Ijure, so weit reicht ihre Macht und ihr Einfluss auch nicht.
Das war Ijoma Mangold in Klassik à la carte. Sein Buch, Das deutsche Krokodil, meine Geschichte. Ein Buch offenbar mit einer entscheidenden Schwäche, die der Autor hier aber nicht ausplaudern wollte, muss also jeder selbst herausfinden, erscheint bei Rowohlt. Ijoma Mangold, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen.
Für heute verabschiedet sich Alexander Solloch mit Dank auch fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.